Der Titel lautet Oh oh. Vor geraumer Zeit haben wir Geschwister besucht und die Jüngste am Tisch hat Gefallen an Süßigkeiten gefunden. Und wie es bei Kindern nun mal so ist, solange was auf dem Tisch liegt, wird man nicht satt. Bis das Wort plötzlich Oh oh ertönte. Das Kind hörte es, hörte kurz auf, blickte auf, sagte auch Oh oh, wusste, dass etwas nicht stimmt, hat schnell die Süßigkeit genommen und dann in den Mund gesteckt. Ich habe so lachen müssen, wissend, dass es eigentlich nicht okay ist. Im Laufe der Zeit, wenn wir erwachsener werden, meldet sich unser Gewissen, wenn Dinge geschehen, die nicht richtig sind. Je nachdem, wie wir unser Gewissen ausrichten, meldet es sich zur rechten oder zur falschen Zeit. Ich hatte schon immer das Problem mit dem Wort Gottesfurcht. Ich weiß nicht warum, aber es klang für mich immer nach Zurückweisung oder nach falscher Führungshaltung. Das Thema heute hat auch viel mit Gottesfurcht zu tun, mit Charakterentwicklung und auch mit Gewissen. Und es hat auch sehr lange gebraucht, damit ich verstehe oder verstanden habe, dass Liebe sehr viel mit Gottesfurcht zu tun hat. Und ich musste auch feststellen, dass es völlig unmöglich ist, ohne die Kraft Gottes, gottesfürchtig zu sein. Gut, dann werde ich mal etwas weiter ausholen und beginnen. König Salomo, er hat die Sprüche geschrieben. Und die Sprüche haben einen Zweck, so wie er selber sagt. Und der Zweck ist folgender. Sie dienen, um verständig und weise zu werden. Sie dienen dazu, zur Zurechtweisung, aber auch zur Züchtigung. Sie dienen dazu, Gleichnisse, bildhafte Rede, das, was Christus oft angewandt hat, besser zu verstehen. Sie dienen für ein aufrechtes Leben, für ein gerechtes Leben oder auch für einen Lebenswandel. Das alles beginnt mit Gottesfurcht, sein Gewissen richtig auszurichten. Wieso lehnen das so viele Menschen ab? Und wieso oder warum versteht man das nicht? In den letzten Wochen habe ich sehr oft gehört, wieso verstehen die das nicht? Wieso kapieren die das nicht? Jesus Christus hatte das Problem, oft nicht verstanden worden zu sein. Sogar von seinen Jüngern nicht. Bei der Fußwaschung fragte Christus seine Jünger, ob sie verstanden haben, was er gerade getan hat. Danach hat er es ihnen erstmal erläutern müssen, dass es um Demut geht, wie man zu leben hat, dass sie nur Anteil an Christus haben können, wenn sie diese Demut an den Tag legen. Auch bei dem Sauerteig haben sie Christus nicht verstanden. Und er sagte, versteht ihr denn nicht? Mir geht es nicht um den Sauerteig, mir geht es um die falsche Lehre. Der Sadduzäer, der Pharisäer, der wie ein Sauerteig sich ausbreitet im Leben. Das ist gefährlich. Vor allem aber die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Da sagte Christus, warum versteht ihr meine Rede denn nicht? Und er hat auch die Antwort dazu gegeben, weil ihr es nicht könnt. Wir müssen akzeptieren, man muss akzeptieren, dass Menschen es nicht können. Die Saat fällt auf unfruchtbaren Boden oder unter Dornen und kann nicht aufgehen. Das hat auch viel mit Berufung zu tun, mit Auserwählung. Auch der eigene Hochmut, und das kann jedem passieren, hindert einen daran zu wachsen und eine falsche Frömmigkeit an den Tag zu legen. Und da gilt zu sagen, oh oh, aufpassen, aufpassen. Und jetzt gilt es herauszufinden, wie man das Wort Gottes verstehen oder verstehen lernen kann. An allererster Stelle muss man begreifen, ob man es kann oder nicht, liegt nicht bei mir. Manche können es einfach nicht, wie Christus sagt. Als allererstes muss man begreifen, wem alles gehört und wer alles gibt, in wessen Hand alles liegt. Alles liegt in Gottes Hand. Somit braucht man als allererstes, heute würde man sagen, einen Auftrag oder eine Genehmigung, eine Erlaubnis. Die Bibel sagt dazu eine Auserwählung oder eine Berufung von Gott, die an einen ergehen muss. Das ist aber erst der Anfang. Wir haben gesehen bei den Aposteln, auch sie haben Probleme gehabt, immer das zu verstehen, was Christus gesagt hat. Das hat nicht immer gleich geklappt, obwohl sie berufen und auserwählt waren. Sie standen am Anfang. Kommen wir zurück zu Salomo. Er erklärt in Sprüche 1, in Kapitel 1, dass im größten Getöse und Lärm dieser Welt Gott seine Weisheit, sein Wort öffentlich, also nicht im Geheimen, laut auf den Plätzen verkünden lässt. Und die Schlachterbibel merkt Folgendes an. Gemeint sind Plätze in der Stadt, in denen mehrere Straßen zusammenkommen und man sich entscheiden muss, welchen Weg man geht. Das Gleiche betrifft uns auch heute. Bei all den Informationsfluss, bei all den Nachrichten, bei all den Gesprächen, die man führt, muss man den richtigen Weg wählen. Und das ist deshalb richtig, weil man sonst erstickt wird. Das Wort wird erstickt. Man bringt keine Frucht. Hier eine Erklärung und eine starke Reaktion Gottes zu denen, die Gottes Furcht und somit Gott ablehnen. Schlagen Sie bitte auf, Sprüche 1. Ich lese das aus der Schlachterbibel. Sprüche 1. Und Gott beginnt hier in diesem Vers, in dem wir gleich lesen werden, mit dem Wort darum. Also wenn jemand wissen will, warum, Gott sagt hier darum. Und wir beginnen in Vers 24. Darum. Weil ich rufe und ihr mich abweist. Weil ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet. Vers 25, weil ihr vielmehr allen meinen Rat verwerft und meine Zurechtweisung nicht begehrt. So werde auch ich über euer Unglück lachen und über euch spotten, wenn das kommt, was ihr fürchtet. Gottes Urteil und Reaktion mögen hier hart erscheinen auf dem ersten Blick, aber nur auf dem ersten Blick, das sind sie aber nicht. Er sagt hier zu Ende des Verses von 26, wenn das kommt, was ihr fürchtet, das bedeutet nicht, dass die Menschen wissen, was sie ereilt in der Trübsal. Sie wissen es eben nicht. Sie sind ja arglos, sie haben ja keine Probleme. Das Wort, was ihr sagt, was ihr fürchten werdet, hier geht es darum, das, was auf sie zukommen wird, das werden sie fürchten. Aber sie wissen es noch nicht. Vers 27 erläutert das und bestätigt das auch. Lesen wir weiter in Vers 27. Wenn das, was ihr fürchtet, als Verwüstung über euch kommt und euer Unheil euch überraschen wird, wie ein Sturm. Sie sind überrascht. Im Neuen Testament wird dies bestätigt durch Christus. Er vergleicht das auch mit Sodom und Gomorra. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, ließen sich heiraten. Und durch die Sünde haben sie Wind gesät und Sturm geerntet. Und Salomo beschreibt diesen Sturm auch mit Verwüstung, mit der Trübsal. Nochmal Vers 27. Wenn das, was ihr fürchtet, als Verwüstung über euch kommt und euer Unheil euch überraschen wird wie ein Sturm, weil sie Wind gesät haben. Dann geht es weiter. Wenn euch Angst und Not überfällt, jetzt, wo die Trübsal da ist, kommt Vers 28. Dann werden sie mich anrufen, erst dann. Und jetzt Gottes Reaktion. Aber ich werde nicht antworten. Sie werden mich eifrig suchen und nicht finden. Und wenn jemand Gott eifrig sucht, dann weil er von ihm weiß. Wie die fünf Jungfrauen, die zu wenig Öl hatten. Vers 29. Weil sie die Erkenntnis gehasst haben, und jetzt kommt der springende Punkt, und die Furcht des Herrn und somit Gott nicht erwählt haben. Weil sie meinen Rat nicht begehrt und all meine Zurechtweisung verschmäht haben. Vers 31, darum sollen sie von der Furcht, und jetzt wird nicht mehr von der Furcht Gottes gesprochen. Jetzt wird von einer Furcht gesprochen, die zerstörerisch und eine angstlebende Furcht ist. Und sie sollen von der Furcht ihres eigenen Weges essen und von ihren eigenen Ratschlägen genug bekommen. Und genau das ist das Problem. Ihre eigenen Ratschläge, ihre weisen eigenen Ratschläge. Das ist der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Oh, oh, das ist das Ende. Das ist der falsche Weg. In Sprüche 1,7 weiter oben lesen wir, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis und nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Der Anfang der Erkenntnis, dass es Gott überhaupt gibt, dazu braucht man die Gottesfurcht. Gottesfurcht muss im Leben eines Christen heranwachsen, so wie Glaube, Liebe und Hoffnung. Aber diese drei, die so wichtig sind, beginnen erst, wenn genug Gottesfurcht vorhanden ist. Die Masse der Menschen tut in ihrem physischen Leben Folgendes. Dieses physische Leben ist ihre Wirklichkeit. Sie ist eine Blase, man schaut nicht über den Tellerrand hinaus. Sie verkennen und verachten die geistige Welt und fürchten somit das Falsche. Oh oh. Warum hier ein Oh-Oh? Weil das ist das, was Satan will. Wenn man die geistige Welt verkennt, dann auch, dass es Satan gibt. Und dann hat er es geschafft. Sie brauchen das jetzt nicht aufschlagen. Römer 3, 9 bis 18. Da heißt es, da ist keiner. Wirklich keiner. Nicht einer, der Gutes tut. Nicht einer. Und niemand kann sich zu einem gottgefälligen Leben verändern ohne Gottesfurcht, weil sie der Weisheit Anfang ist. Sie ist der Weisheit Anfang, dass es Gott gibt. Sie ist der Weisheit Anfang, dass es die Geistwelt gibt. Sie ist der Weisheit Anfang, dass es die Auferstehung von den Toten gibt und dass es ein Gericht geben wird. Das beginnt alles mit der Gottesfurcht. Und wer sich schon mal gefragt hat, warum Menschen, die den Leib Christi verlassen, ihre Weisheit und Erkenntnis verlieren, dann weil Gottesfurcht fehlt. Somit kann Satan dieses Herz verführen, zurück in die Welt, in dieses Getöse, in diesen Lärm zwingen, wo man den Weg nicht mehr erkennt. Und die Sünde im Herzen baut eine Wand auf zwischen Gott und einem selber. Salomo sprach davon, wir haben es gelesen, von dieser Verwüstung und von diesem Sturm, wenn man Wind sät, der dann zu der Furcht führt, die wir nicht wollen, wenn Gottes Furcht fehlt. Und es bricht über sie am Ende herein. Das ist die falsche Furcht. Wo Gott nicht hilft, wo Gott nicht antwortet, wo Gott spottet und lacht. Oh oh. Menschen belügen sich selber. Bewusst oder unbewusst, manchmal als Schutzreaktion. Das kann jedem passieren, auch einem Christen. Man verdrängt das Risiko, man verdrängt die Wahrheit. Auf die ein oder andere Art betrügt man sich selber, und nur um in diesem kaputten Leben voranzukommen, es zu überleben. Man sät Wind, weil man Gottes Liebe, weil man Gottes Furcht verachtet. Man lehnt sie ab. Salomo schrieb auch den Predigerbrief und er kam am Ende seines Lebens und bei all seiner Weisheit, und er hatte sehr viel davon, zu einer Quintessenz, zu der Summe allen Lehren. Der Mensch soll Gott nicht vergessen, weil Gott den Unterschied macht. Und die Schlachterbibel merkt hier an, und ich finde es ganz schön, denn das macht den ganzen Menschen aus. Und das stimmt, das macht erst den ganzen Menschen aus. Und so sollte man sich die Frage stellen, wieso? Wieso gottesfürchtig sein? Was bringt das mir? Was bringt es meinem Umfeld? Die Bibel sagt Segnungen, Schutz, Verständnis, Wachstum, ewiges Leben in einem erfüllten Königreich. Gott gibt Arbeit und er erlaubt uns, ihn zu prüfen, indem wir treulich den Zehnten zahlen, um zu schauen, ob er uns segnet. Er behandelt einen gerecht, gütig, barmherzig. Und sowas ist heute schwer zu finden. So ein König ist heute kaum, gar nicht zu finden. Er bewirkt durch Freude, aber auch durch Züchtigung eine Lebensveränderung, sein Leben besser zu führen. Was wäre jetzt die Alternative? Also praktisch in Sünde zu verharren. Die Alternative wäre ein Leben, das einen hindert zu wachsen. Ein Leben, das einen unterdrückt. Wie wir es heute nur schon zu oft erlebt haben. Ein Leben, in dem man mit dem Finger auf andere zeigt und nie selber schuld ist und somit sein eigenem Wachstum im Weg steht. Man ist nie recht schuld und muss sich nicht ändern. Ein Leben, das sein Ende am Ende das Leben kostet, weil man keine Früchte bringt, weil man nicht wächst. Wenn man ehrlich ist, muss man zugeben, uns allen widerfährt das Gleiche. Die Sonne scheint auf die Gerechten wie auf die Ungerechten. Es regnet auf die Ungerechten wie auch auf die Gerechten. Aber, ein gewaltiger Unterschied ist nun mal, dass Gott seine Kinder behütet, beschützt und ihr Schreien erhört. In der Trübsal, in der Not erhört. Und des Weiteren, die eigene Erfahrung, die ich gemacht habe, es kann auch mal trotz Regen die Wolkendecke aufbrechen über einem und außenrum regnet es. Das ist der Unterschied. Gott macht den Unterschied. Gottesfurcht ist kein Zwang, keine Zurückstellung oder Erniedrigung durch Angst oder Furcht. Es ist nicht das Leben nach dem Buchstaben nach, diese falsche Frömmigkeit, die überhaupt gar kein Leben ist. Es ist die Liebe zu dem Wort Gottes, zur Gottfamilie, zu seinem Reich und zu ihrer Herrschaft. Es ist eine aus ganzem Herzen treffende Entscheidung, eine zutiefst persönlich treffende Entscheidung, die jeder für sich aus freiem Willen treffen muss, wenn er berufen ist. Es ist der Weg und der Charakter, den wir erwählen müssen. Sollten. Das Internet sagt zur Gottesfurcht. Gottesfurcht bezeichnet die rechte Haltung gegenüber Gott und seinem Willen. Eine grobe Zusammenfassung. Wir dürfen also nicht weglaufen, auch wenn es gerade schwer ist. Nicht im physischen, auch nicht im geistigen, vor allem nicht im geistigen. Sich vom Leib zu trennen, wegzulaufen, ist sehr, sehr gefährlich. Wie es Jona tat, wo er am Ende genau da anfangen musste, wo er aufgehört hat. So habe ich mir die Frage gestellt, ist es manchmal schwer, alles zu ertragen? Und die Antwort schon heute ist ja. Böses zu ertragen ist nun mal schwer. Ist es manchmal schwer, den Glauben aufrechtzuerhalten? Ja, natürlich ist es schwer, wenn man belogen wird. Natürlich ist es schwer, wenn man verspottet wird. Es ist schwer. Ist es schwer? Schmerzt es, dass Christus noch nicht da ist, dass man von Sabbat zu Sabbat lebt? Nun ja, es schmerzt nicht zu wissen, wann er genau zurückkommt. Es ist schwer. Es ist wie, als ob einer manchmal einen nicht festhält. Natürlich ist es schwer. Aber man liebt seinen König. Diesen gibt es nur ein einziges Mal. Aber wissen Sie was? Jemand, der keine Gottesfurcht hat und jemand, der nicht liebt, der wartet auch nicht. Deshalb, vergiss Gott nicht und halte seine Gebote, denn das ist das, was den Menschen ausmacht.